Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, heute Nachmittag mit der Plattform. Ja, und ein Thema Politik und Kultur. Passt das zusammen, ist die Überschrift. Mein Studiogast ist der Michel Brandt. Und Michel, ich begrüße dich ganz herzlich hier in der Plattform. Herzlich willkommen in Ulm.
Hallo, danke für die Einladung.
Bist du das erste Mal in Ulm, oder?
Nee, ich bin das zweite Mal in Ulm. Und zwar habe ich überlegt, das muss 2013 gewesen sein, da hat hier Werder Bremen gespielt. Weil ich großer Werder Bremen-Fan bin, im DFB-Pokal erste Runde war ich hier im Stadion.
Ja, dann würde ich sagen, wollen wir ein klein bisschen über dich erfahren. Im Übrigen, mein Name ist Michael Trost. Michael, ja, ich habe gelernt, du kommst aus Karlsruhe, bist auf jeden Fall in der Politik für die Linke tätig, aber damit die Hörer auch ein klein bisschen mehr von dir erfahren, dich ein klein bisschen besser kennenlernen, mein Vorschlag, stell dich einfach mal ganz kurz vor, wie ist also quasi dein Werdegang und dann auch der Bezug zur Politik, wie bist du dazu gekommen? Einfach ein klein bisschen, ja, Vorstellrunde.
Ja, wie schon gesagt, ich heiße Michel Brandt, ich bin 1990 geboren und komme eigentlich aus dem hohen Norden, und zwar bin ich geboren in Aachen, das ist Niedersachsen, kurz hinter Bremen. Die ersten Jahre dann in Bremen aufgewachsen, dann nach Oldenburg gezogen, da sozusagen groß geworden und habe dann relativ früh angefangen, Theater zu spielen und wollte Schauspieler werden. Habe dann ab der 11. Klasse mit 17 Jahren, da darf man sich dann auf Schauspielschulen bewerben, auf dem Studienplatz, habe mich dann in Stuttgart beworben, bin da genommen worden und dann mit 17 nach Stuttgart gezogen. Habe da 4 Jahre studiert und bin jetzt mittlerweile seit 5 Jahren in Karlsruhe engagiert, dort am Staatstheater. Genau, ich habe, also wie ich bin ich zur Politik gekommen, das ging eigentlich relativ Hand in Hand eben auch mit dem Beruf des Schauspielers, den ich irgendwie auch erwählt habe, weil ich eben das als politischen Beruf auch sehe und auch begreifen möchte, eben die Auseinandersetzung mit verschiedensten gesellschaftlichen Themen. Und das ging dann quasi parallel. Ich habe Theater gespielt, habe in Oldenburg angefangen, mich außerparlamentarisch politisch zu engagieren. Oldenburg liegt relativ nah. Castor-Transporte waren zu der Zeit ziemlich aktuell. Das heißt, mit 13, 14 bin ich sozusagen bei den Anti-Atom- und Castor-Protesten aktiv gewesen. Habe dann auch Leute kennengelernt aus dem antifaschistischen Bereich in Oldenburg. Bin da auch aktiv geworden. Ja, und dann hat sich das in Stuttgart tatsächlich ergeben, dass direkt, als ich da war, begann quasi gerade diese Stuttgart 21-Hochzeit. War da, glaube ich, ab der 4., 5. Montagsdemo mit auf der Straße, damals noch mit 40 Leuten, und alle haben gedacht, oh ja, das wird hier nichts mehr, und siehe da, 5 Monate später standen wir mit 25.000 bei den Montagsdemos. War eine ziemlich spannende Zeit, war bei dieser Parkbesetzung unter anderem dabei. Und parteienpolitisch bin ich erst aktiv geworden dann in Karlsruhe. Das hatte was damit zu tun, eine neue Stadt, neu orientiert, und dann auch so ein bisschen erst geguckt, was sind da so die sozialen Bewegungen, wie sind die aktiv. Und wollte mich dann aber politisch auch breiter aufstellen. In Bewegung ist ja oft so, dass man an ein oder zwei Themen thematisch dran ist. Und dann war es mir halt wichtig, eine politischere Breite zu bekommen. Und dann hat sich das mit der Linken ergeben.
Und du hattest dann ja überlegt, welche Partei so diejenige, die meisten, die beste Überdeckung sozusagen mit deinen persönlichen Ansichten hat, und dich dann für die Linke entschieden. Oder waren auch mal andere Parteien in der Diskussion, die Grünen meinetwegen, oder hast du dann gleich gesagt, nein, die Linke ist es, oder wie kam der Entscheid?
Ja, das ging tatsächlich relativ leicht dann. Also es war so, dass ich mich generell mit Parteienpolitik eher schwer getan habe, und wenn man mir das 2 Jahre vorher gesagt hätte, auch wahrscheinlich nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass ich mal eintrete. Und wenn man mir vor 2 Jahren gesagt hätte, dass ich mal so durchkandidiere, sprich jetzt erst für den Landtag und jetzt für den Bundestag, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, nee, glaube ich eher nicht. Naja, aber dann war es halt eben aus den sozialen Bewegungen heraus und meinem politischen Umfeld war dann halt, wenn, dann die Linke. Die Grünen haben sich aus meiner Sicht ja gerade von Bewegungspolitik, vor allem in Baden-Württemberg, stark verabschiedet. Nicht erst seit Stuttgart 21, sondern eben auch von der Friedensbewegung seit 1999, also dem Eintritt in den Kosovo-Krieg. Auch die in der AKW-Bewegung, überall, wo sie dann mitregiert haben. Ich erinnere mich an ein Jürgen Trittin-Zitat: gegen den Castor sollte kein Grüner demonstrieren, stehend, tanzend, sitzend. Insofern habe ich die Grünen wahrscheinlich nicht mehr so erlebt wie andere, nämlich immer bewegungsfern und nie bewegungsnah. Und deswegen war die Linke dann für mich die einzige wählbare Alternative.
Wobei man ja auch sagen muss, die Zeit der Grünen, so diese Emporkommenszeit oder die Zeit, wo die dann groß geworden sind, auch auf der Straße waren, so mehr die 80er Jahren, vielleicht inzwischen die Generation, die sich auch schon etabliert hat und auch ein bisschen angepasst hat. Und die Linke ist ja etwas politisch neuer, ist ja mehr oder weniger erst in den, naja, in 90er oder 2000er Jahren so eigentlich dann groß geworden. Und insofern vielleicht auch noch mehr junge Leute drin. Ich weiß gar nicht, wie es zum Altersspektrum und wie eigentlich von der Vergleichbarkeit kann man sagen, oder ist dann kein Unterschied?
Tatsächlich eher weniger. Also die Linke ist ja eigentlich gestartet, würde ich mal sagen, mit Menschen, die halt schon sehr lange politisch aktiv waren. Es gab ja da verschiedene, also sowohl eben aus den alten K-Gruppen heraus oder eben die Abspaltung der SPD, viele Gewerkschaftler, die nach der Agenda 2010 eben eine neue Orientierung gesucht haben. Und interessant ist, dass eigentlich Stück für Stück jetzt eher der Umbruch wieder kommt und wieder mehr jüngere Leute aktiv werden, was, glaube ich, einfach mit den aktuellen politischen Themen zu tun hat. Also allgemeiner Rechtsruck in Europa, oder nicht nur in Europa, Amerika haben wir es ja auch gesehen, dann die ganze Migrationspolitik und sowas, die, glaube ich, einfach sozusagen für junge Menschen die Linke wieder attraktiver macht. Und da erlebe ich jetzt eigentlich eher den Umschwung, dass mehr junge Menschen aktiv werden. Also auch in unserem Jugendverband und so habe ich das Gefühl, dass da jetzt mehr kommt. Die Geschichte der Grünen ist da tatsächlich, glaube ich, ein bisschen eine andere, die ja wirklich aus den Bewegungen direkt entstanden sind. Und die Linke ist ja eigentlich ein großes linkes Projekt, im Prinzip ein Sammelsurium ja aus den verschiedensten Spektren. Ja.
Ich glaube, bei den Grünen, ich weiß nicht, wenn ich ganz, mich nicht ganz irre, kommt sehr oder der wesentliche die wesentliche Motivation aus der Anti-AKW-Bewegung, würde ich mal sagen.
Ja. Ne? Und bei der Friedensbewegung gab es ja durchaus auch
einen großen Grund. Ja, stimmt. Ja. Und vielleicht bei der Linken ist es mehr die soziale Thematik, kann das sein? So?
Ich würde sagen, dass es tatsächlich sehr bunt gemixt ist. Ja. Also es ist mit Sicherheit, also durch die BASG, die es ja hier vor der Linken gab, glaube ich, wirklich ein großer Teil, der gewerkschaftlich organisiert gewesen ist auch, oder der vorher eben bei der SPD gewesen ist, aber eben zusammengeführt. Und das ist ja sozusagen der Erfolg der Linken, dass wir es geschafft haben, neben der SPD eine linke Partei zu etablieren, dass man es geschafft hat, halt die verschiedensten linken Kräfte zu bündeln. Also Friedensbewegung ist, glaube ich, bei uns sehr stark dazugekommen. Dann sind Leute aus dem antifaschistischen Bereich dazugekommen. Wie gesagt, Leute aus den ehemaligen K-Gruppen. Und Stück für Stück, und das ist ja auch so ein bisschen mein politisches Hauptanliegen, werden wir eher noch bewegungsorientierter und kriegen Leute aus den sozialen, antirassistischen Bewegungen zu uns.
Was sind cool. Die K-Gruppen, die du jetzt angesprochen hast, der Begriff?
die K-Gruppen, das war weit vor meiner Zeit, das waren, ich weiß gar nicht, was der richtige, so die damaligen linken Gruppen, verschiedenst aktiv gewesen, die Kaderparteigruppen, kann man auch sagen, die aktiv geworden sind oder aktiv waren, aber eher immer kleinere Organisationen, die dann immer schwächer geworden sind und dann teilweise in der Linkspartei mit aufgegangen sind. Also eher radikalere linke Kräfte.
Ja, hatte ich jetzt auch so ein bisschen so die Vermutung. Generell, wie ist jetzt so, was beobachtest du jetzt in der Generation? Also du bist nochmal ein bisschen jünger als ich, ist klar. Wie ist so das politische Engagement in deiner Generation zunehmend, dass die Leute wieder sich in Richtung Politik oder auch der Partei hinwenden. Man hört ja auf der einen Seite, die Leute sind ja nicht mehr so interessiert. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, sind doch auch wieder viele Menschen aktiv oder interessieren sich oder engagieren sich, einfach weil bestimmte Themen eben auch da sind, die Menschen bewegen. Wenn man die Welt schaut, was eben los ist oder auch was bei uns an Problemen da ist. Also mein Gefühl ist jetzt nicht, dass die Jugend oder einfach die jungen Leute alle so desinteressiert werden in der Politik. Wie ist denn dein Eindruck und was beobachtest du?
Ich finde es sehr ambivalent. Also es ist tatsächlich so, dass man merkt, dass wir in bestimmten Themen Zulauf haben. Aber was tatsächlich, also ich kann es natürlich schwer mit früher vergleichen, weil ich bin ja selber noch relativ jung, habe aber das Gefühl im Umfeld, gerade wenn ich mir zum Beispiel jetzt in Karlsruhe die Studierendenschaft oder sowas angucke, dass da tatsächlich sehr wenig politisches Engagement ist. Also wenn ich überlege, dass in Karlsruhe zwischen 25.000 und 30.000 Studierende sind und davon gehen dann 7% wählen, wenn es um die Wahl der Studienvertretung geht oder so. Oder jetzt zum Beispiel waren ja die Demonstrationen gegen Studiengebühren, die in Baden-Württemberg wieder kommen für Ausländer außerhalb der EU und für Zweitstudien. Und da waren dann bei den Demos, naja, das ist ganz schön, so 150, 200 Leute, aber also generell spüre ich zum Beispiel, wenn ich in der Uni da unterwegs bin oder so, gar nicht so sehr einen großen politischen Diskurs. Und wenn, ist das immer sehr thematisch begrenzt. Also ich habe das Gefühl, dass es vielleicht weniger unterfüttert ist als früher, weil vielleicht einfach der politische Diskurs ja sowieso ein anderer geworden ist. Mhm. Und es hat aber, glaube ich, auch was damit zu tun, dass eben Schulzeiten gekürzt werden, Studienzeiten ja stark gekürzt sind und man sozusagen durch diese Regelstudien halt irgendwie durch muss innerhalb von 4 oder 5 Jahren, wenn man dann halt seinen Master macht und mal eben Freisemester und viel Politik und sowas ist dann halt auf einmal nicht mehr. Bei uns im Jugendverband, da merke ich es, da gibt es interessierte Leute, die auf einmal einsteigen, aber das Studium ist dann tatsächlich eher ein Politikhindernis oft, weil es einfach kaum Möglichkeiten, Raum und Zeit gibt. Mhm. Deswegen nehme ich zwar wahr, dass sich vielleicht wieder mehr Menschen engagieren, vor allem thematisch in der Flüchtlingshilfe sieht man das ja zum Beispiel, dass viele Leute sich engagieren, aber es ist halt oft, finde ich, politisch gar nicht so sehr unterfüttert.
Mhm. Du hast gesagt, 7% haben sich beteiligt, nur bei Abstimmungen.
Ich weiß nicht ganz genau.
Sehr, sehr viel. Ja. Mhm. Das ist schon relativ wenig. Jetzt Jugendverband hast du angesprochen, der Linken. Ich glaube, es gibt in allen Parteien, es gibt bei der SPD die Jungsozialisten, bei der CDU die Junge Union. Bei den Grünen gibt es auf jeden Fall auch die Nachwuchs. Grüne Jugend heißt es genau. Und bei euch gibt es auf jeden Fall auch eine Jugendorganisation. Ja. Wie heißen die dann? Haben die auch irgendwie?
Linksjugendsolid heißen die.
Ah ja, ich hatte
sind auch wieder in Ulm aktiv, habe ich gehört.
Und wie viele Leute machen da mit? Oder wie stark, wie groß ist dann so eine Gruppe? Du kommst aus Karlsruhe, jetzt gerade mal in deinem Karlsruhe.
Ist regional, glaube ich, tatsächlich recht unterschiedlich. Bei uns ist ganz schön, wir haben es geschafft, dadurch, dass wir einen sehr intensiven Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg geführt haben, der eben auch jünger besetzt war. Also ich bin da das erste Mal angetreten für die Linke und hatte aus den Bewegungen heraus, die es in Karlsruhe gibt, eine größere Unterstützung. Das heißt, wir konnten sozusagen recht jung auftreten in der Stadt und das hat halt genützt. Wir hatten vorher bei unserer Linksjugend so 5, 6 stetige Mitglieder, mittlerweile sind es 30 innerhalb eines Jahres oder anderthalb Jahren jetzt, ist die Landtagswahl her. Das heißt, da hat sich kräftig was getan und ich glaube, dass viele jüngere Leute schon nach politischer Heimat suchen. Das Ding ist einfach gerade in Baden-Württemberg, die Linke ist ja strukturell, gerade in ländlicheren Regionen oft, noch viel zu schwach präsent einfach. Was sind da einfach, ich weiß gar nicht, in Baden-Württemberg haben wir glaube ich, weiß nicht, ob es knapp über 3.000, irgendwas zwischen 3.000 und 3.500 Mitglieder. Das ist natürlich relativ strukturschwach. Aber man merkt, wenn man irgendwo Angebote schafft und sowas, dass es da durchaus auch ein Potenzial gerade von jüngeren Menschen gibt, die da eigentlich noch dürsten.
Also auf jeden Fall, es gibt engagierte Jugendliche, auch wenn es gerne ein paar mehr sein würden.
Ja, genau.
Und jetzt muss ich mal gerade reflektieren, bei der Landtagswahl, wie viel Prozent hattet ihr?
Oh, traue ich mich kaum zu sagen. Es war wirklich ganz, ganz, ganz schwach. 2,9%.
Oh ja, ich hatte gerade eine Erinnerung, so arg viel war es nicht.
Nee, aber, wir haben wirklich massiv versucht, diese 5% zu knacken. Aber es ist halt, es ist einfach undankbar, wenn man in den Umfragen die ganze Zeit so bei 4% liegt. Das Problem ist, die meisten Diskussionen, die ich in Karlsruhe hatte, oder viele Diskussionen an den Ständen vor allem, war, von Sympathisierenden mit uns, wenn ich euch wähle, verschenke ich ja meine Stimme. Und ich habe gesagt, nein, macht es, weil wenn ihr es nicht macht, dann kommen wir nicht rein. Wenn all die Leute, die das sagen, uns wählen, dann kommen wir auch rein. So, das habe ich, glaube ich übrigens auch immer noch, dass unser Ergebnis wesentlich besser gewesen wäre und dass das natürlich ein großer Faktor einfach war für uns. Diese 5%-Hürde in Baden-Württemberg ist einfach schwierig zu knacken. Ich hoffe, dass wir es beim nächsten Mal dann mal hinbekommen.
Bald sind ja auch wieder Wahlen, da kommt man natürlich nachher auch noch drauf. Bevor wir dann auf die Politik nochmal zurückkommen, vielleicht dann ganz kurz zu deinem Schauspiel. Du hast gesagt, du hast dann 4 Jahre Studium, Ausbildung gemacht, dann die Stelle bekommen. Wie sieht so jetzt dein Tag als Schauspieler aus? Was für Rollen machst du? Was für Stücke? Erzähl mal ein klein bisschen so über dein, das ist ja dein hauptberufliches Betätigungsfeld. Erzähl einfach mal ein klein bisschen darüber und wo kann man dich vielleicht auch sehen? Wo bist du dann engagiert? Also einfach darüber ein paar Worte würde ich vorschlagen.
Ja, ich bin also nach meinem Studium, ich habe quasi ein Jahr während des Studiums am Staatstheater in Stuttgart gespielt und bin dann engagiert worden in Karlsruhe und da jetzt seit fast fünf Jahren ein Festengagement. Also ein Festengagement, das heißt, man wird immer pro Spielzeit eingestellt und das verlängert sich dann immer um eine Spielzeit. Das ist quasi ein befristeter Vertrag und so gibt es dann eben ein Ensemble und in diesem Ensemble produzieren wir im Schnitt pro Jahr so zwischen 12 und 16 Stücke. Und man selbst wird dann halt besetzt in den verschiedenen Stücken. Es sind dann so 3, 4, 5 pro Spielzeit und Gibt es dann einige Sachen, die man sehr, sehr lange spielt. Ich spiele zum Beispiel seit jetzt gut 4 Jahren den Werther, die Leidmission Werther von Goethe. Genau, ja. Eine Rolle, die mir unglaublich viel Spaß macht. Meine dritte Produktion in Karlsruhe und spiele sie immer noch. Dann spiele ich zum Beispiel den Chick, das kennen vielleicht auch viele, den Roman. Den spiele ich in Karlsruhe. Da haben wir jetzt, ich glaube, demnächst unsere 180. Vorstellung. Genau, und dann ist das halt sehr unterschiedlich thematisch. Das ist auch das Reizvolle an dem Beruf, dass man im Prinzip von Produktion zu Produktion springt, sich immer mit einem neuen Thema beschäftigt. Mhm. Und dann, je nachdem, wie es ankommt, wie es läuft, das dann halt zwischen einem halben Jahr und 3, 4, 5 Jahren spielt.
Das heißt, als Schauspieler hat man aber überwiegend dann Abend wahrscheinlich zu tun, oder?
Ah, das also ist auch immer viele. Nee, Abend, also sowohl als auch. Also ja. Die Probenzeiten sind im Prinzip, ja, das ist mit unserem Vertrag so eine Sache, das ist der gute Normalvertrag Bühne, NV Bühne heißt der. Ein sehr spezieller Vertrag. Und es ist im Prinzip so, dass unsere Regelzeiten immer morgens von 10 bis 14 Uhr sind, Probe, und abends von 18 bis 22 Uhr Probe. Und immer wenn man abends Vorstellungen hat, hat man halt keine Probe abends, logisch. So, das bedeutet, man hat, da wir ja auch samstags und sonntags spielen, im Vertrag eine 48-Stunden-Woche. Und insofern ist das, Textlernen und so ist natürlich alles nicht mit drin. Insofern, wenn es heißt, das schöne Leben mit Ausschlafen und gar nicht so viel Arbeit und nur abends spielen, das stimmt leider nicht so ganz.
Ja, ich bewundere ja ohnehin die Schauspieler, wenn ich das sehe, wenn jetzt jemand 2 Stunden auf der Bühne steht. Zum einen, er muss sich höllisch konzentrieren, dass er alles richtig macht. Und zweitens, dass er den Text nicht vergisst. Und was zum Beispiel, was ich mir überlege, was ist denn, wenn man mal irgendwo gerade erkältet ist, Schnupfen hat oder niesen muss, irgendwas weiß ich, mal einfach vielleicht nicht so gut drauf ist. Du musst da vor Hunderten von Leuten auftreten und da toll brillieren. Und es gibt sicherlich auch Tage, wo man einfach mal denkt, Mensch, heute mag ich überhaupt nicht oder bin ich fit oder irgendwas. Wie macht man das? Wie schafft man das so? Dann immer wieder sich so ja, einen Schwung zu bekommen oder so zu motivieren, dass man das Publikum nicht merkt, dass du vielleicht an dem Tag auch mal irgendwie nicht so gut drauf bist.
Ja, der Fachbegriff dafür ist tatsächlich, das ist das, was wir auf, also Fachbegriff ist halt einfach Technik, also das ist das, was wir im Studium sozusagen lernen, solche Dinge dann zu überspielen und beiseite zu schieben und alles, was auf der Bühne halt passiert, sei es Niesen oder Husten oder auch mal Text vergessen, dafür sind wir sozusagen ausgebildet, dass wir das dann überspielen können und dann gehört das halt zur Figur oder zur Rolle oder im allergrößten Notfall wird man dann von den Kolleginnen gerettet.
Ja, also auf jeden Fall, da habe ich höllen Respekt und vor allem das Auswendiglernen. Also wenn ich mir überlege, Schulgedichte auswendig lernen oder so Zeug, das hat zwar dann schon irgendwie funktioniert, aber war für mich auch für viele Schulkollegen furchtbar. So ein langes Gedicht und dann bis morgen irgendwo in der Schule, lernt mal auswendig.
Aber das geht mir aber auch Texte. So tatsächlich. Es ist, also gerade dieses Textlernen, was halt unheimlich hilft, was wirklich irre ist, ist dieses Körpergedächtnis. Also es ist, wenn ich jetzt wahrscheinlich hier sitzen würde und sollte einfach mal die Stunde diesen Werther-Text, Goethe-Text runterrattern, gut, mittlerweile nach 4 Jahren würde ich auch das hinkriegen, aber im Probenprozess, der Körper speichert unglaublich mit. Also sobald man bestimmte Bewegungen oder sowas macht oder in einer bestimmten Emotionalität ist oder in einer Szene ist, kommt der Text tatsächlich automatisch. Das wird halt immer mehr zur Routine. Aber das Textelernen an sich fällt mir, glaube ich, gar nicht viel leichter als vielen anderen auch.
Muss man da ein spezielles Talent haben als Schauspieler, sowas leicht zu lernen? Oder könnte theoretisch jemand, der zwar am Schauspiel Freude hat, der vielleicht gerne auftritt, aber zum Beispiel ein Textler mit diesem Problem hat, könnte der das dann gar nicht werden? Oder kann man auch sowas durch Übungen ja, einfach sich antrainieren, dass man auch Texte schneller intus hat? Oder?
Also zum einen ist es eine Übungssache. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das sozusagen, wenn jemand ein Grundtalent mitbringt, ein Hinderungsgrund ist, Text schwer zu lernen. Also viele Kolleginnen, wie gesagt, ich selber auch, bin auch kein allzu brillanter und schneller Textlerner. Man findet dann Methoden für sich und andere brauchen halt einfach mehr Zeit. Das ist halt einfach so. Also jetzt gerade ein Projekt gemacht, so eine Art Performance oder ein Performance ist übertrieben, aber Projekttheater, Angriff auf die Freiheit hieß es und da haben wir nur 3 Wochen Probenzeit gehabt und dann halt Sachtext sich drauf zu ballern und dann war es halt tatsächlich bei der Premiere so und dann gab es halt 10, die wurden dann noch mit Zettel gespielt. Das kommt dann mit der Zeit, das ist halt einfach so. Das gehörte sozusagen auch ein bisschen zu dem Prinzip, zu dem Spielprinzip oder zu der Arbeit des Regisseurs. Aber klar, die einen lernen schneller, die anderen langsamer. Ich glaube, kein Hinderungsgrund für den Job.
Ja. Ja, ich gucke mal gerade so auf die Uhr. Wir haben schon eine ganze Zeit gesprochen. Ich denke, wir spielen mal einen kurzen Musiktitel und anschließend geht es hier bei uns weiter an der Plattform ja, mit dem Thema Politik und Kultur. Zurück in der Plattform. Thema ist Politik und Kultur heute Nachmittag. Und mein Studiogast ist der Michael Brandt, Schauspieler und Politiker aus Karlsruhe, heute bei uns zu Gast hier in der Plattform. Ja, Michael, wir haben gerade vor der Pause über das Schauspiel gesprochen und meine Frage war dann, muss man Talent haben, den Text auswendig zu lernen und so weiter. Eine Frage, die ich dann noch an dich hätte, was sind so jetzt die Befähigungen, die man als Schauspieler können muss? Singen, tanzen auch oder nur sich bewegen oder was weiß ich, kräftige Stimme haben? Was sind so die Dinge, die man mitbringen muss, um erfolgreicher Schauspieler zu sein, um da ja so einen Job machen zu können?
Das ist, glaube ich, das ist ganz schwer zu sagen. Das ist immer dieses ominöse Wort des Talents, was da gebraucht wird, wo eigentlich niemand so ganz genau weiß, was das denn ist und wie man das denn definieren kann. Deswegen ist es natürlich auch gerade bei diesen Aufnahmeprüfungen auf der Schauspielschule immer unglaublich geschmäcklerisch. Viele versuchen es 30 Mal, werden 30 Mal abgelehnt und beim 31. Mal wird gesagt, Mensch, genial, genau das haben wir gesucht. Also es ist unglaublich ambivalent und dieses Singen und Tanzen und solche Sachen, das ist im Prinzip eigentlich immer nur eine Zugabe. Also es ist sozusagen kein Ausschlussgrund, wenn man nicht singen kann. Und es ist auch kein Ausschlussgrund, wenn man kein Rhythmusgefühl hat oder nicht tanzen kann. Im Prinzip ist, glaube ich, wichtig, oder man merkt einfach, glaube ich, schnell, ob Menschen, die diesen Beruf machen wollen, was zu erzählen haben, was erzählen wollen und ja, vielleicht ist das auch wieder dieser Talentbegriff, sowas ausstrahlen, eine bestimmte Ausstrahlung haben. Aber im Prinzip ist das natürlich sehr schwer zu umreißen. Und auch sehr subjektiv einfach. Also wenn ich mit meinen Kolleginnen im Theater sitze, in einem Theater, und dann wir danach darüber diskutieren, dann gehen die Meinungen oft diametral auseinander, auch was die Qualität der Spielenden.
Ja. Wie weit ist jetzt das, wenn wir so langsam wieder auf die Politik zurückkommen, förderlich oder hilfreich, so die Befähigung, die man als Schauspieler vielleicht erlernt in der Politik? Also ich will nicht sagen,
dass ein politischer Schauspieler ist,
das gar nicht, aber nein, allein die Befähigung, was ich da meine, ist zum Beispiel die Befähigung, sich auszudrücken, zu reden, vielleicht auch zu spontan zu sein oder sich locker zu geben und nicht zu verkrampfen, vielleicht natürlich rüberzukommen. Wie weit sind jetzt einfach so Dinge, die man auch dort in diesem Beruf erlernt, dann zumindest förderlich?
Bestimmt auf der einen oder anderen Ebene. Ja. Also es gibt halt einen riesengroßen Unterschied für mich, dass wenn ich auf der Bühne bin, ich mich ja in der Regel hinter einer Figur oder einer Rolle oder auch einer Inszenierung in Anführungszeichen verstecken kann. Ja, also ich kann sozusagen immer, ich gehe immer von einer Figur aus und von einer anderen Haltung und kann sozusagen jederzeit rausspringen und argumentieren, naja, das bin ja gar nicht ich. Wenn ich aber eine Rede halte, mache ich mich im Prinzip viel angreifbarer. Also man ist schon auf der Bühne angreifbar, weil dann halt viele Leute zugucken und dann sofort in den Bewertungsmodus kommen, man eigentlich die ganze Zeit bewertet wird. Aber das ist in der Politik natürlich einfach nochmal, finde ich, viel, viel, viel extremer. Also vor größeren und wichtigen Reden bin ich wesentlich aufgeregter als vor einer Vorstellung, weil ich bei einer Vorstellung einfach auch meine Kollegen habe und sozusagen einen anderen Halt auf der Bühne und gefestigt bin in einer Inszenierung. Klar, was einem bestimmt nützt, sind Sachen, wie dass wir viel Improvisationstraining hatten oder so, dass man vielleicht durch Situationen anders durchkommt. Aber es ist tatsächlich so, vor größeren oder wichtigen Reden bin ich aufgeregter, als wenn ich auf die Bühne gehe.
Vielleicht ist auch der Unterschied, dass du dann natürlich ein anderes Feedback spürst. Im Theater kommen die Leute, sind heiter, wollen unterhalten werden. Dagegen in der Politik ist es vielleicht mal nicht ganz so heiter, sondern man bekommt irgendwo Rückmeldung oder irgendwo Disput oder irgendwie. Und natürlich, man steht mehr als Person und als Politiker im Fokus und nicht eben als Figur, wie du gerade gesagt hast. Kann ich nachvollziehen, ja. Ist das schon irgendwo wahrscheinlich der entscheidende Punkt?
Klar, jetzt kann man natürlich sofort im Kopf, es stimmt natürlich nicht ganz, weil so Dinge wie Kritiken, die werden dann ja auch manchmal auf die Figur bezogen, sondern immer auf einen persönlich. Und dann ist auch das Publikum überall unterschiedlich und es ist ja durchaus so, wenn wir mal, ich kenne es auch aus Karlsruhe, etwas progressivere Ansätze wählen, dass dann auch gerne mal einige unserer lieben Abonnenten die Türen knallen und dann kommen die bösen Briefe. Das geht auch nicht immer an jedem von uns komplett spurlos vorbei, das ist ja klar. Aber natürlich, wenn es um den politischen Diskurs geht oder so, oder gerade wenn man dann zum Beispiel irgendwie kandidiert und dann ist die Angriffsfläche einfach, glaube ich, nochmal größer. Ja. Und der Schutz auch sozusagen kleiner, weil es halt direkt da einen betrifft.
Wie kannst du dann die Aktivität für die Linke mit dem Schauspiel, also du hast ja gesagt, du hast Training oder Probe nachmittags und abends nochmal oder eben Auftritt, das heißt, wenn ich richtig gerechnet habe, ist hier eigentlich die freie Zeit, die verbleibt, gerade der späte Nachmittag. Wie schaffst du das dann mit den politischen Aktivitäten oder jetzt auch gerade, wenn es Richtung Wahlen geht, dann mit Auftritten, mit Präsenz zeigen, wie kriegst du das überein? Kannst du da auch mal sagen, hoppla, ich habe jetzt im Urlaub, weil ich jetzt für einen Wahlkampf für eine gewisse Zeit mich engagieren will oder geht das gar nicht? Oder wie kriegst du das, die zwei Sachen zeitig dann so übereinander?
Also es ist tatsächlich unglaublich schwierig. Wir haben ja am Theater in den letzten Jahren so eine Gruppe auch gegründet, Aktion Kollektiv Theatral, die mittlerweile nicht nur aus Theatermenschen besteht, sondern auch aus anderen, eine politische Gruppe, die da agiert. Und man merkt es immer wieder in den Spitzenzeiten im Theater, es ist wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert. Also unsere Treffen dann, unsere politischen Treffen beginnen halt einfach dann um 22:30 Uhr abends. So, und dann sitzen wir da halt bis 2 oder 2:30 und das sind dann sozusagen die Zeiten, wo wir dann noch politisch arbeiten. Für mich ist es so, dass ich da einfach immer sehr viel gekämpft habe, also dass mir Freiräume auch gegeben werden. Ich bin unter anderem auch im Personalrat am Staatstheater in Karlsruhe. Jetzt für die Wahlen habe ich das große Glück tatsächlich, dass ich eine ganz gute Vereinbarung treffen konnte, dass ich sozusagen jetzt gerade meine Stücke spiele, das heißt, ich stehe abends auf der Bühne, aber ich habe jetzt meine letzte Premiere vor 6 Wochen gehabt und jetzt bis zur Bundestagswahl keine neue Premiere habe. Das heißt, ich kann sozusagen den Tag jetzt anders politisch gestalten. Aber generell ist politisches Engagement neben dem Beruf sehr kompliziert und da muss man sich halt die Lücken suchen und auch ein bisschen kämpfen drum, dass man vermittelt am Theater, dass auf einmal eine Kreisvorstandssitzung vielleicht doch wichtiger ist als eine abendliche Hamlet-Probe. Das ist immer nicht so einfach, ja.
Aber du hast schon das Gefühl, dass das auch gut geheißen wird, das dir, oder? Ich meine, man müsste eigentlich sagen, dass jeder eigentlich, der ein bisschen weiterdenkt, froh sein muss, wenn man einen so engagierten Mitarbeiter hat.
Was soll ich jetzt hier im Radio dazu sagen? Nein, es ist schon so, dass es generell begrüßt wird, wenn politisches Engagement gezeigt wird. Es ist aber auch so, dass im Theater generell, da kritisiere ich jetzt Stadt- und Staatstheater im Allgemeinen, gerne eine moralische Instanz darstellt und auf der Bühne viel erzählt darüber oder Fragen aufwirft, wie Gesellschaft funktionieren könnte und was vielleicht auch falsch läuft in Gesellschaft. Der eigene Betrieb bildet das leider oftmals nicht ab. Also ich habe gerade kurz erwähnt, ich bin auch im Personalrat, eben auch aus diesen Gründen, versuche auch über ein Ensemble-Netzwerk, was ich jetzt gerade gründet, Arbeitsbedingungen für Künstlerinnen und Künstler anders zu gestalten und auch wieder gewerkschaftlich zu organisieren und anders gewerkschaftlich zu organisieren, weil das tatsächlich, ich sag mal, Theater innerpolitisch großes Thema ist.
Das war so gerade mein Gedanke. Wahrscheinlich wird eben an dem Thema Kunst und Kultur in Zeiten, die mit Sparen und problematisch irgendwo behaftet sind, als erstes gespart. Oder ich habe jetzt da nicht so den Einblick.
Leider ja. Es ist ja, eigentlich ist es ja wirklich ein ganz großes Privileg, was man hier in Deutschland hat, diese Stadt, Staatstheater, Landestheater, diese Kulturinstitutionen. Das gibt es in vielen anderen Ländern nicht, dass es eben so flächendeckend diese Institutionen in einer Stadtgesellschaft gibt. Und leider ist es so, dass überall, also durch diese Sparpolitik und die schwarze Nullpolitik, was ja an die Kommunen immer weiter runtergereicht wird, Kultur immer mit eben Sozialbereichen und sowas mit das Erste ist, was über Bord geschmissen wird. Das hat ein ganz großes Problem, dass diese Kulturinstitutionen leider nicht geschützt sind. Also wir als Linke setzen uns jetzt schon seit längerer Zeit dafür ein, dass eben Kultur ins Grundgesetz muss und sozusagen kommunal so verankert werden muss, dass es mit zur Daseinsvorsorge gehört und keine freiwillige Leistung der Kommunen ist. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, gegen Theaterschließung und sowas anders vorgehen zu können, muss das passieren. Das muss ins Grundgesetz und es muss halt anders verankert werden gesellschaftlich, weil das, glaube ich, so ein wichtiger Faktor ist. Wenn ich mir jetzt gerade zum Beispiel anschaue, die letzten Theaterschließungen und Bedrohungen, die es jetzt gerade gibt, vorwiegend im Ostdeutschland, aber auch in Nordrhein-Westfalen, wo dann sozusagen ganze Landstriche kulturell gar nicht mehr bedient werden oder eben nur noch durch Events oder durch Gastproduktion, wo es einfach überhaupt gar keine gesellschaftliche Verankerung mehr gibt und damit natürlich auch die Themen ganz andere sind. Also ich finde es halt total wichtig, dass man einen Raum hat, wie ein Stadttheater, was sich auch inhaltlich konkret mit Themen vor Ort beschäftigen kann und darauf eingehen kann und dass es einen Diskurs gibt zwischen Ensemble und Stadtgesellschaft. Und wenn das verloren geht, oder es geht zunehmend verloren, das ist tatsächlich unglaublich schade und für mich auch mit Antrieb, mich politisch so zu engagieren, wie ich es tue.
Insofern müssten ja deine Kollegen dann doch sehr froh sein, dass es dann doch jemanden gibt, der sich einsetzt und da engagiert dabei ist. So nehme ich dann an, dass du ja in deinen Schwerpunkten, die du dir dann auch politisch dann jetzt gesetzt hast, über die wir dann sicher auch gleich sprechen, ja, eben genau dann dieses Thema, wo du dich eben ja auch perfekt dann auskennst oder auch selber von betroffen bist, das mit dann auf die Liste oder auf die Agenda dann so geschrieben hast. Jetzt vielleicht nochmal, also du bist jetzt nicht mehr in der, du hast vorhin gesagt, die Jugend- oder Nachwuchsgruppe der Linken, das war...
Linksjugendsolid.
Ja, und du bist jetzt, so, du bist noch in der Jugend oder bist du schon in der, sagen wir, etablierten, in der Partei der Älteren oder rutscht man da nach?
Ich war im Prinzip nie bei der Linksjugendsolid, also ich bin nicht über die Linksjugendsolid zur Linken gekommen, sondern bei mir war es tatsächlich eher andersrum. Also im Prinzip komme ich eher aus, wie gesagt, den verschiedensten sozialen Bewegungen und bin dann in die Partei Die Linke eingetreten und habe jetzt sozusagen, als ich dann da aktiver geworden bin und eben auch diese Kandidatur da gemacht habe, mir zum Ziel gesetzt, dass dieser Jugendverband sozusagen wieder aufgebaut wird und stärker wird. Mhm. Und seitdem bin ich sozusagen eher auch wieder bei der Linksjugend, auch bei den Sitzungen und sowas, bin aber eigentlich, ich würde mal sagen, ursprünglich mehr Partei Die Linke und versuche aber einfach diesen Jugendverband zu unterstützen, wo es geht und eben mit aufzubauen, weil das ist einfach das A und O, dass wir junge Leute kriegen, die sich politisch engagieren und nachkommen und die ihre Interessen vertreten und ja, genau.
Bist du da in der Partei jetzt irgendwie so in einer Sprecherrolle oder bist du jetzt einfach Kandidat, der einfach ausgewählt oder ich weiß jetzt nicht einzuordnen, ob du da jetzt schon in der Verantwortung irgendwo oben anstehst oder wie das bei euch organisiert ist?
Ich bin tatsächlich ganz, ganz froh, einfach Kandidat zu sein. Also ich bin sozusagen noch im Sprecherinnenrat des Stadtverbands, aber das sind 6 Personen, die einfach diesen Stadtverband Karlsruhe, es gibt ja den Kreisverband, da sind dann die umliegenden Kreise noch mit drin, Bretten, Bruchsal, Finstal, Ettling. Und dann gibt es den Stadtverband, da haben wir einfach ein Sprecherinnengremium, weil wir da keine Leitungsfunktion sozusagen haben wollen. Aber generell bin ich sehr froh, einfach nur Kandidat zu sein. Und das auch ganz bewusst, weil es ja einfach einen Unterschied gibt zwischen der Arbeit in die Partei rein, die eben Vorstände machen, und sozusagen die Arbeit als Kandidat nach außen zu repräsentieren und eigene Themen sozusagen dann da voranzutreiben. Mhm. Ich mache natürlich viel innerparteiliche Arbeit, das ist klar, also das spielt ja dann damit rein, aber sozusagen nicht in einer Funktion.
Und man tauscht sich dann auf, ja, in welchen Gremien aus? Also das jetzt zum Beispiel gerade im Programm für Landtags- oder Bundestagswahl mitgearbeitet wird, wo man inhaltlich einbringt, das sind dann Parteitage oder gibt es dann auch laufend irgendwo Gremien, die dann halt über die Stadtgrenze quasi hinausgehen? Wie funktioniert dann das, dass man da eben ja mitgestaltet, mitdiskutiert?
Also wir haben sozusagen ja mal einen Kreisvorstand. Diese Kreisvorstandssitzungen sind öffentlich für Parteimitglieder, da kann sich sozusagen also jeder und jede dazusetzen. Dann haben wir den Stadtverband. Das ist sozusagen das politische Ortsverbandgremium, so das ganz Typische. Wir treffen uns alle 14 Tage, sprechen über aktuelle politische Themen, entscheiden, wo wir Infostände machen, was wir für Veranstaltungen machen. Sozusagen das Gremium, was vor Ort aktiv arbeitet, die Pressemitteilung rausgibt und so solche Geschichten macht. Und dann jetzt in Wahlkämpfen ist es halt so, also dann gibt es noch die Linksjugendsolid, die sich einmal die Woche trifft. Und jetzt für den Wahlkampf haben wir halt noch ein Wahlkampfteam gegründet, wo Leute von der Linksjugend drin sitzen, von der Partei, vom Kreisvorstand und eben ich als Kandidat. Und wir gemeinsam sozusagen diesen Wahlkampf führen. Wir treffen uns nochmal einmal die Woche. Dann gibt es das aktiven Treffen noch. Da treffen sich alle Leute, die Lust haben, egal ob Mitglied oder nicht, um eben einfach diesen Wahlkampf zu gestalten. Aber sowas wie Programm oder so, das wird dann halt auf Parteitagen entschieden. Wir können als Kreisverband Anträge stellen. Haben wir jetzt auch gemacht für zum Beispiel das Bundesprogramm. Das geht dann erst über die Kreispartei, dann über die Landespartei und dann zum Schluss über den Bundesparteitag sozusagen, wo dann die endgültigen Beschlüsse fallen. Ja. Ein langer Weg.
Ja, das war nämlich gerade mein Gedanke. Das muss ja, wenn es gerade in Richtung Bundestags- oder auch Landtagswahl geht, muss das ja irgendwo eine gemeinsame Linie geben, die man dann auch vertritt. Klar, es mag regional vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte mal geben, aber es muss ja irgendwo eine Linie da sein, muss sich auch irgendwas festlegen und dann sagen, das ist die Politik oder das sind die Hauptanliegen der Partei. Und da wahrscheinlich wird so ein Programm, wie ich dich verstanden habe, dann auch eben bottom-up entwickelt, wird dann letztendlich mal beschlossen. Wird dann irgendwo gedruckt, verteilt und dann geht es wieder in die Landes- oder in die Stadtverbände und dann geht ihr im Prinzip damit auch ja, in die Diskussion mit den, mit den Mitgliedern oder mit den Leuten auf der Straße, baut eure Stände auf und versucht einfach das dann zu vermitteln und ja, letztendlich, das muss ja abgestimmt sein. Muss es ja wahrscheinlich auch gerade, was Branding angeht, was jetzt wie tritt man auf oder auch mit Prospektmaterial und mit Aufklärung und so weiter. Das muss ja alles irgendwo auch zentral irgendwo gesteuert werden. Das kann ja nicht ein Land oder wahrscheinlich sogar Stadtverbund gleich gar nicht irgendwo dann für sich.
Das geht natürlich viel über die Vorstände vom Landesverband und eben vom Bundesverband. Es gibt halt einen Programmentwurf vom Bundesverband. Und das sind sozusagen Vorschläge, wo jetzt eigentlich alle Kreisverbände aufgefordert sind, das zu entwickeln. Das wird dann, ich glaube, im Juni ist unser Parteitag, der große Bundesparteitag, da wird es dann final 2 Tage lang diskutiert und durchgekaut und dann geht es eben genauso wieder zurück. Aber natürlich macht man kommunal durchaus auch eigenständige Arbeit. Also wir setzen auch programmatisch eigene Themen und machen eigene Flyer zu den Themen und sowas. Also das ist tatsächlich nicht so, dass man da über ein oberes Gremium die Dinge abnicken lassen muss. Also wir haben ein Grundsatzprogramm, daran orientiert sich das.
Wenn jetzt gerade so, wenn jetzt was diskutiert, wie weit kann man, also ich denke mal Richtung Parteispitze, Richtung Katja Kipping oder Rixinger oder Sarah Wagenknecht, die ja mehr oder weniger doch ganz massiv heute in den Medien im Vordergrund irgendwo steht, oder früher der Priorität Gysi, wie weit könnt ihr auch mit den Leuten diskutieren? Sind die für euch nah oder fern? Oder wie weit ist das eine Klasse, die nochmal irgendwo ein bisschen oben drüber schwebt? Oder wenn du auf Parteitagen bist, kannst du dann mit einer Sarah Wagenknecht diskutieren und sagen, ich fände auch das und das gut oder hab dies und diese Erfahrung und die hört dir zu und das geht dann irgendwo auch in die Diskussion. Wie weit seid ihr da voneinander dann weg?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also das ist sehr, sehr personenabhängig. Aber jetzt zum Beispiel Bernd Rixinger, der ja hier im Landesverband Baden-Württemberg ist, ist schon relativ nah dran, weil er halt bei jedem Landesparteitag ist, weil man ihn sozusagen einfach ansprechen kann und sagen, hey, komm in unsere Kreispartei, wir machen eine Veranstaltung zusammen und dann sitzt man natürlich auch zusammen und kann die Themen direkt weitergeben. Also ich finde, dass die Leitung insgesamt in die Fraktion tatsächlich relativ kurz ist. Also mir geht es auch so, wenn Dinge passieren, die mir zum Beispiel nicht passen oder nicht gefallen oder wenn ich das Gefühl habe, dass bei Debatten irgendwie die Linke nicht vorkommt, dass ich tatsächlich einfach in der Fraktion anrufe bei Abgeordneten, die ich kenne und sage, hier, warum passiert das nicht, warum bringt ihr das nicht ein und so. Ich finde, es muss auch so sein. Also ich finde tatsächlich diesen Kontakt in die Fraktion extrem wichtig, weil also die sitzen da ja nicht für sich, sondern für uns.
Also du hast schon das Gefühl, das, was irgendwo, was einem am Herzen ist, man kann das einbringen. Es ist nicht so, dass das irgendwo jetzt in der Hierarchie irgendwo versickert oder irgendwo abgetan wird, dass man schon auch wirklich ein Anliegen einbringen kann, dass es auch thematisiert wird, dass man auch ernst genommen wird an der Stelle. Dass man nicht bloß unter ferner Liefen irgendwo halt mitschwimmt, dass man schon wirklich was bewegen kann.
Also oder? Ich persönlich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es so ist. Ich weiß nicht, da wird es bestimmt auch andere Beispiele geben. Das ist vielleicht aber auch einfach immer ein bisschen ein Unterschied. Regional hat man sozusagen Abgeordnete auch vor Ort. Also wenn man das Glück, dass wir in Karlsruhe gerade einen Bundestagsabgeordnete haben, dann sind die Wege natürlich schon mal kürzer. Aber generell, glaube ich, ist das schon das große Interesse, also so wie ich es mitbekomme, dass das eben so funktioniert. Ja.
Insgesamt, wie ist so aktuell die Stimmung in der Partei?
Ja, also das ist natürlich auch, kann ich auch eher mit der Regional sozusagen beantworten, gerade gut. Wir sind mittendrin schon, also wir haben es geschafft, diesen Schwung von dem Wahlkampf, den wir im Landtagswahlkampf gemacht haben, irgendwie ein bisschen mitzunehmen und sind sehr aktiv. Seit Januar machen wir eigentlich beständig Wahlkampf. Haben jetzt, ich glaube, nächste Woche unseren 30. Infostand schon und machen Veranstaltungen und dann gibt es eben wieder so eine Gruppe, die meinen Wahlkampf unterstützt. Die nennen sich Mitmichel. Das sind Leute außerhalb der Partei. Die kommen eher aus den verschiedenen Bewegungen oder eben auch aus kulturellen Kontexten und die sitzen auch schon zusammen und planen und machen halt eher so ein bisschen anderen Wahlkampf, also weg von Infoständen und Zeitung verteilen hin zu zum Beispiel Partys oder Performance-Aktionen in der Stadt oder jetzt überlegen wir halt, klar, es wird ein Sommerwahlkampf, dann gehen wir halt an Badesee und verteilen rotes Wassereis oder also keine Ahnung, versuchen halt einfach ein bisschen eine andere Dynamik da auch reinzukriegen in diesen Wahlkampf. Also deswegen ist bei mir die Stimmung gut, ich bin auch optimistisch. Die Umfragen steigen langsam wieder. In 5 Monaten kann wahnsinnig viel passieren. Ich denke, dieser Schulzeit, der wird sich nicht durchziehen, wenn es ihn denn überhaupt gegeben hat. Also es ist ja auch irgendwie, war dann 3-4 Wochen, wurde es so hochgehalten. Jetzt bei den Landtagswahlen sah es wieder anders aus. Ich glaube da nicht so richtig dran. Ich glaube, dass wenn wir unsere Politik so weitermachen, wenn wir da konsequent bleiben in unseren Haltungen, dann hoffe ich tatsächlich, dass wir 2-stellig im Bundestag einziehen. Ja, da bin ich recht optimistisch.
Denn wir sprechen gleich weiter. Wir machen nochmal einen kurzen Musikbreak. Dann sind wir in circa 3 bis 4 Minuten wieder da. Zurück bei der Plattform Radio Free FM heute Nachmittag. Hier mit dem Thema Politik und Kultur. Und mein Studiogast ist der Michael Brandt. Und wir haben jetzt schon ein klein bisschen über den Wahlkampf oder über den anlaufenden Wahlkampf gesprochen. Michael, dein erster Wahlkampf war dann der Landtagswahlkampf, genau. Also im folgenden Jahr, als genau. Dann letztendlich ist, sind Union und Grüne nachher als die Sieger oder als die inzwischen Regierenden vorgegangen. Für euch lief es nicht ganz so gut. Also deine ersten Erfahrungen jedenfalls mit Wahlkampf waren der Landtagswahlkampf. Wie viele Wochen, Monate war dann das? Wie lange wartet dann damit quasi da befasst und hat euch das dann zeitlich belastet?
Also das war tatsächlich so, dass ich war ja in Anführungszeichen fast noch relativ frisch in der Partei, also gerade 2 Jahre, und habe halt einfach in Karlsruhe viel gemacht in außerparlamentarischen Kontexten. Mhm. Und dann war es so vor der Landtagswahl, wir haben ja 2 Wahlkreise in Karlsruhe Stadt zu besetzen gehabt, und dass ich einfach mit verschiedenen Leuten gesprochen habe aus der Partei, die mich gefragt haben, ob ich denn kandidieren möchte. Das war tatsächlich 11 Monate, bevor dann die Landtagswahl war, also fast ein Jahr. Und dann habe ich erstmal gesagt, nein, um Gottes Willen, so parteivereinnahmt, das mache ich doch auf gar keinen Fall. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe mich einfach nochmal konkret ein bisschen mit der Landespolitik hier beschäftigt, die mir zumindest so ein bisschen durch Stuttgart 21 und so doch schon nahe lag und eben durch Themen, die in Karlsruhe aktuell sind, wie sozialer Wohnungsbau oder so. Und habe ungefähr nach 2 Wochen gedacht, doch, eigentlich ist das eine gute Möglichkeit. Die Linke war zu dem Zeitpunkt nicht drin, ist ja immer noch nicht drin, aber war da auch nicht drin. Und für mich war einfach klar, dass es ein Gegengewicht, ein oppositionelles Gegengewicht in diesem Landtag braucht, um einfach bestimmte Themen öffentlichkeitswirksam zu platzieren. Denn es ist einfach so, wenn man in diesen Strukturen nicht vertreten ist, man kriegt seine Themen nicht nach außen platziert. Und zumindest nicht medial oder medial sehr gering. Und dann habe ich mich auch mich mit vielen Leuten eben unterhalten, aus den Bewegungen eben, die es da gibt und aus den politisch Aktiven, mit denen ich da in Kontakt war. Viele von denen haben mir zugeraten, haben gesagt, wir würden das sogar unterstützen. Daraus ist dann später auch eben, was hatte ich schon mal kurz angesprochen, dieser Mit-Michel-Kreis entstanden. Und im Prinzip ging es dann, ja, wann war dann die Kandidatenaufstellung? War, glaube ich, irgendwie im Juni, und dann ging es halt 8-9 Monate durch. Und wir haben früh angefangen, wir haben vor dem Sommer angefangen. Da wir nicht im Landtag sind, mussten wir erst diese Unterschriften sammeln pro Wahlkreis und so, dass wir überhaupt antreten dürfen. Und dann sind wir eigentlich relativ schnell stark eingestiegen. Das hat sich in Karlsruhe auch gut bemerkbar gemacht. Wir haben die Stimmzahl da trotz des Landesergebnisses verdoppelt. Wir haben halt einfach versucht, einen etwas anderen Wahlkampf aufzubauen, also einen bewegungsorientierten Wahlkampf, also dass wir einfach stark auf bewegungsorientierte Themen gesetzt haben, dass wir, glaube ich, sehr klare Haltung in der Flüchtlingsfrage gezeigt haben.
Da kommen wir gleich drauf, weil die natürlich auch für die Bundestagswahl so auch die Themen hin, genau. Große Bedeutung haben. Also auf jeden Fall, ja, seid da wirklich 8-9 Monate engagiert. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt hochrechne, wir haben im September wieder Bundestagswahl, dann ist mir klar, dass ihr mitten eigentlich schon wieder in der Vorbereitung oder eigentlich schon wieder da aktiv seid. Das heißt, du wurdest dann, nachdem es mit der Landtagswahl, mit dem Einzug nicht geklappt hat, bestätigt, dass du jetzt als Bundestagskandidat dann antrittst, und letztendlich nehme ich an, von den Themen und so, ja, es ist ja relativ ähnlich, auch wenn es, also man kann aus den Erfahrungen des Landtagswahlkampfs auf jeden Fall profitieren.
Klar, natürlich.
Und im Prinzip auch wahrscheinlich mit den logistischen Themen, die man, oder logistischen Problemen, die man im Wahlkampf hat, Auftritte koordinieren und so weiter und so fort, habt ihr so, oder hast du dann auch persönlich Erfahrungen gewonnen, die dir jetzt im Bundestagswahlkampf dann auch einfach zugutekommen? Also so, dass man sagen kann, es hat schon was gebracht und die Erfahrung kann man jetzt wieder verwenden.
Oder? Genau, also das ist, also ich meine, generell glaube ich tatsächlich, dass die Linke immer noch ja stark in der Aufbauphase sozusagen ist. Mhm. Also ich glaube, ein großes Anliegen auch über Wahlkämpfe muss es einfach für uns sein, Leute zu generieren, die Lust haben, mit auch linke Politik zu gestalten. So, und das ist für mich auch so ein bisschen der Ansatz für diese Wahlkämpfe. Also dass das irgendwie, deswegen war natürlich der Schock nach der Landtagswahl, es war extrem bitter. Mhm. Diese Wahlparty war tatsächlich nicht allzu eine große Feier. Aber letztendlich hat es sich dafür gelohnt, dass wir in Karlsruhe, glaube ich, die Linke anders platzieren konnten und auch, ich meine, linke Themen vor allem anders platzieren konnten, und das ist ja das im Prinzip das Entscheidende, worum es geht. Und unsere Bundestagsabgeordnete, die wir in Karlsruhe haben, die ist jetzt seit 3 Perioden drin, also 12 Jahre, und hat dann sozusagen jetzt gesagt, okay, sie hört auf, und dann kam es halt tatsächlich mehr oder weniger dazu, dass ich das dann halt jetzt mache. Und wir sind mittendrin im Wahlkampf, habe ich ja gerade schon ein bisschen erzählt. arbeiten dran und wollen halt einfach diese Themen platzieren und auch der Linken helfen, sich sozusagen einfach zu verbreitern und aufzubauen.
Was ist deiner Erfahrung nach, wenn man das, was am meisten vielleicht Überzeugung irgendwo oder beziehungsweise am besten irgendwo zieht, ist es der persönliche Kontakt auf der Straße? Sind es Printmedien, sind es Fernsehen? Was hast du das Gefühl, wie erreicht man die Menschen oder überzeugt man die Menschen am ehesten? Mein Gefühl ist im direkten Gespräch, dass man auch die Probleme direkt im Gegend nehmen und diskutieren kann, oder?
Absolut. Also definitiv. Das ist das A und O. Also natürlich gibt es, wenn es so bei sehr aufgeheizten Debatten oder ich glaube schon, dass das Parteien wie die sogenannte Alternative für Deutschland extrem davon profitieren, dass sie medial so unglaublich präsent sind. Aber letztendlich geht es da ja nie um differenzierte Diskussionen, sondern um wirklich extrem platte Thesen, die halt einfach so dermaßen oft wiederholt werden, dass du dann schon irgendwen findest, der es glaubt. Ich glaube, das Wichtigste ist gerade für uns Linke in Baden-Württemberg, die ja einfach nicht allzu stark verankert sind in der Gesellschaft, der persönliche Kontakt, der zählt. Ich habe es am Theater gemerkt, wo ich einfach beschreiben würde, dass generell Kulturschaffende ja eher linksoffen sind, weil sie halt in der Regel sich ja auch mit progressiveren Themen beschäftigen oder sich auch mit Gesellschaft anders beschäftigen. Aber natürlich es ist einfach so, dass gegen Parteien im Moment sowieso eine große Skepsis herrscht und jetzt gerade gegen die Linke in Baden-Württemberg vielleicht noch ein bisschen größere Skepsis und die kriegt man so, oder das kriegt man nur weg im persönlichen Kontakt. Man sieht, welche Menschen dahinter stehen und was sie tun, ist es natürlich viel leichter, an Menschen ranzukommen. Und unser Ansatz ist es vor allem auch ganz stark in Stadtteile zu gehen, wo ich sag mal, ein Klientel, was wir gerne vertreten würden, was sich von uns aber leider oft genug gar nicht so sehr vertreten fühlt, nämlich Menschen, die ökonomisch abgehängt sind, die in Arbeitsverhältnissen stecken, die wir eigentlich dringend ändern wollen, die oft, also dadurch, dass sie politisch enttäuscht oder abgewandt sind oder diesem Parlamentarismus nicht vertrauen, die halt einfach sagen, sie gehen nicht wählen oder sie wählen ganz anders. Und wir versuchen halt ganz stark in diese Stadtteile reinzugehen und mit möglichst niederschwelligen Gesprächsangeboten, also auch gerne ohne linke Fahnen und ohne linken Flyer, sondern einfach nur mit Grill und ein paar Würstchen, erstmal mit den Leuten überhaupt ins Gespräch zu kommen. Dass man dann von der Linken ist und linke Politik vertritt, das kommt dann später, aber allein ich glaube, das ist das, was total vernachlässigt wurde, ist einfach der direkte Kontakt und das direkte Gespräch, weil es ist nun mal so, ich meine, da werden wir vielleicht auch noch irgendwie drauf kommen, aber wenn man sieht, wie dieser Kosmos Politik funktioniert in diesen Parlamenten, deswegen bin ich selber ja auch durchaus parlamentskritisch, ist halt einfach ein sehr abgehobener, ferner Raum. Also, und das geht von Stufe zu Stufe höher. Deswegen bin ich eigentlich zum Beispiel ein großer Fan von Kommunalpolitik, weil es halt viel direkter ist. Aber umso höher die Stufe, Landtag, Bundestag, Europaparlament, umso weiter ist es eigentlich weg von den Leuten und umso mehr andere Interessen spielen rein, seien es eben wirtschaftliche oder Lobbyinteressen oder eigene Karriere oder sonst was. Und das ist weg von den Menschen. Das ist das Problem. Das ist auch einfach die Frage, wie gehen wir mit Demokratie allgemein um in dieser Gesellschaft und wie stärken wir eigentlich Demokratie überhaupt wieder?
Bevor wir dann auf die Inhalte noch gleich eingehen, eine Frage, so wie von der Positionierung. Hast du Chancen eventuell, vorausgesetzt bei guten Ergebnissen im Bundestag zu kommen? Wie weit bist du jetzt in der an der Position oder wie sind die?
Ja. Ja, tatsächlich hätte ich mir auch nicht so gedacht. Wir hatten am 28. Januar unseren Landesparteitag, wo wir sozusagen die Listen aufgestellt haben für die Bundestagswahl. Und da habe ich tatsächlich geschafft, auf den 6. Listenplatz zu kommen.
Das ist die Landesliste.
Das ist die Landesliste, ja. Genau. Und nach dem Gesamtergebnis und dem Ergebnis in Baden-Württemberg berechnet sich dann, wie viel Mandate sozusagen die Linke dann aus den einzelnen Bundesländern bekommt. Und im Moment haben wir 5 in Baden-Württemberg. Ich bin auf dem 6. Listenplatz. Letztes Mal hatten wir 8,6%. Und wenn wir 1% drauflegen, dann habe ich tatsächlich relativ reelle Chancen und daran arbeiten wir.
Ja, das hört sich schon mal ganz gut an. Ja, dann würde ich sagen, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen über die Inhalte sprechen, was dir eben so besonders am Herzen liegt. Du hast vorher schon mal so 2-3 Themen angesprochen. Das waren einmal Aktionen oder Kampf gegen Rechts, hast du auf die Agenda geschrieben, das Thema Flüchtlinge. Aber vielleicht führ einfach mal selber aus, was so in deiner politischen Agenda, was so für deine Schwerpunktthemen sind, wo du, wenn du jetzt im Bundestag kennst und dich besonders eben einsetzen würdest, was dir eben ganz besonders wichtig ist.
Also es ist tatsächlich relativ breit gefächert. Natürlich gibt es ein paar Themen, womit man sich dann auch tatsächlich fachlich stärker beschäftigt hat, eben aufgrund seien es eben die Bewegungen, in denen ich vorher aktiv war oder jetzt durch meine Personalratsarbeit sind es eben durchaus auch soziale Themen, also weil am Theater ist halt vor allem eben befristete Verträge, Leiharbeit, diese ganze wirklich wie ich finde, immer noch sowas von absurde und diskriminierende Hartz-IV-Politik, die es gibt, ist am Theater sehr spürbar, weil einfach viele Kolleginnen und Kollegen, ich habe es ja gerade gesagt, wir arbeiten immer auf ein Jahr befristet. Das heißt, andauernd geraten wir sozusagen in diese Hartz-IV-Mühle, die einfach sowas von lebensfern ist eigentlich von dem, was wir tun und die Menschen so sehr an den Rand der Gesellschaft drängt. Und deswegen würde ich schon beschreiben, dass der Kampf gegen Hartz IV für mich sehr, sehr wichtig ist, dass ich Arbeitsverträge, was teilweise ja selbst in gewerkschaftlichen Kreisen gerechtfertigt wird, Leiharbeit und Befristung, das geht einfach nicht. Es bringt die Menschen in Lebenssituationen, die nicht tolerierbar sind, da reinspielt, dann kommt ja immer sofort die Frage, wie soll das alles gehen, wie soll das alles finanzieren? Natürlich eine Umverteilungspolitik, die ich absolut entscheidend finde. Und dann aber so Herzensthemen, worüber ich auch über die Bewegungen eher gekommen bin, ist schon Antirassismus, also sprich auch die ganze Frage Asylgesetzgebung, Abschiebung, Festung Europa, solche Geschichten. Und der Kampf gegen rechts, der beinhaltet ja ganz viel davon. Also die soziale Frage, würde ich sagen, ist daran ja auch eng gekoppelt. Und auch die Antirassismusfrage ist daran eng gekoppelt. Auch die demokratische Frage ist daran eng gekoppelt. Also wie funktioniert sozusagen unsere Demokratie und wie funktionieren Mitbestimmungsrechte? Ich glaube, umso weiter das eingeschränkt wird, umso mehr nähern sich die Leute ja auch wieder einem totalitären System. Und das ist dann ja auch immer sehr schnell gleich wieder im nationalen Spektrum so zu finden. Also, aber wie gesagt, das sind vielleicht so ein bisschen die Hauptthemen. Also Antirassismus, Migration, Kulturpolitik, Sozialpolitik, ja. Antifaschismus und gibt aber durchaus auch bei mir Ansatzpunkte oder die mich interessieren in der Ökologie. Also wie gesagt, ich komme aus der Anti-Castor-Atomkraftgeschichte auch ein bisschen raus. Stuttgart 21 ist ja auch eng gekoppelt mit dem ökologischen Themen, öffentlicher Nahverkehr, solche Geschichten. Ja.
Stuttgart 21 ist nach meinem Gefühl gerade ein bisschen ruhig geworden eigentlich, oder? Läuft da politisch noch irgendwas?
Der Protest läuft weiter.
Durch,
ja. Nee, ja, ich glaube nicht, dass es durch ist, weil spätestens, wenn es sozusagen dann darum geht, dass es eben nicht realisierbar ist, was wir Gegnerinnen ja behaupten, dass es eben nicht realisierbar ist, wird es wieder zu einer Frage werden. Die Montagsdemos laufen weiter, die Mahnwache steht jeden Tag 24 Stunden rund um die Uhr. Es gibt sozusagen immer wieder Punkte, wenn die neuen Kostenberechnungen rauskommen oder als dieser merkwürdige Grundstein da gelegt wurde in Stuttgart, wo dann morgens um 9 doch wieder 6.000 Menschen auf der Straße waren. Das ist für Baden-Württemberg tatsächlich eine sehr hohe Zahl an Mobilisierungskraft nach wie vor. Und also ich sehe dieses Projekt tatsächlich noch nicht. Ist aber natürlich mehr ein landespolitisches Thema, ja. Aber ich sehe es noch nicht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es kommt.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend, weil mir fiel mir auch, irgendwas ist ein bisschen ruhiger in den Medien darum geworden, aber...
Der nächste Skandal kommt bestimmt.
Wie war das mit den Kosten, die dann wieder von wie viel, 6 Milliarden auf 10 oder 8?
Genau, ja, geschätzt. Also ich meine, diese 10 Milliarden Grenze, davon reden wir schon seit 3 Jahren, dreieinhalb Jahren bei den Gegnern. Jetzt haben sie es dann irgendwann mal eingeräumt, dass sie jetzt ja die 6 Milliarden überschreiten. Und ach, also ich meine, also ich glaube, unter 12 wird das sowieso nicht zu haben sein. Also da wird es noch viel Diskussion drum geben. Ja. Kostendeckel, wer finanziert dann, wer springt dann ein, das wird noch spannend, ja.
Gucken mal ein bisschen weiter in die Bundesebene. Und so eine Frage, die ich da so an dich hätte jetzt angenommen, ihr bekommt ein gutes Wahlergebnis hin. Ganz, ganz viel momentan geht es so in die Richtung Lager. Gibt es Rot-Rot-Grün? Die einen machen eben einen Wahlkampf, der eben dieses Szenario als ganz problematisch, sagen wir mal, beschreibt. Kommt es zu so einem Lagerwahlkampf? Ist es realistisch? Oder sowieso die Frage, wie steht die Linke zu einer solchen Koalitionen, wo man ja doch auch sehr, sehr viele Kompromisse eigentlich entschließen müsste. Gerade im Bereich der Außenpolitik, denke ich, sind Linke und Sozialdemokraten und SPD weit, weit auseinander. Hat es überhaupt eine Chance, deiner Einschätzung nach? Ist das mehr theoretisch als praktisch? Oder wie steht ihr dazu? Wie schätzt du es ein?
Also ich glaube, dass es da tatsächlich in der Partei sehr unterschiedliche Haltungen zu gibt und auch sehr unterschiedliche Ansätze. Und ich finde aber, das sozusagen, was wir als Linke ausgemacht haben, nämlich einen konsequenten Wahlkampf für unsere Themen zu führen, tatsächlich genau den richtigen Ansatz, weil nur darum kann es gehen. Also was soll ich jetzt vor der Wahl darüber reden, dass ich schon irgendwie kompromissbereit bin? Nee, bin ich nicht. Ich möchte jetzt einen Wahlkampf führen mit unseren Themen und dass die Menschen uns sozusagen für diese Themen wählen. Und dann wird man sehen. Aber ich, also Ich persönlich bin in vielen Themen, ich glaube, das kann man sagen, relativ konsequent unterwegs und habe da sehr klare Vorstellungen und bin da auch in vielen Punkten nicht bereit, sie aufzugeben. Also zum Beispiel Themen, die bis jetzt gar nicht so groß als Koalitionshindernis angesprochen sind, aber die für mich ganz, ganz klar auf der Hand liegen. Also zum Beispiel diese Abschiebepraxis, die ja in Deutschland immer weiter vorangetrieben wird, wo die SPD total mit drin hängt. Bei den Grünen wird ab und zu nochmal hinterfragt, warum macht ihr das eigentlich alles mit? Bei der SPD wird es nicht mal mehr hinterfragt. Und da haben wir als Linke ganz klare Positionen. Da sind wir programmatisch auch ganz klar in fast allen Landesverbänden. Auf Bundesebene steht es klar im Programm. Wir wenden uns gegen Abschiebung. Und von dieser Position werde ich nicht abweichen. Und wenn es um Krieg und Frieden geht, haben wir, glaube ich, auch klare Programmatiken. In der Sozialpolitik liegt es tatsächlich an der SPD. Also es gibt, muss man einfach sagen, weil es ist so, also mit der Linken wird Hartz IV nicht zu machen sein. Und das ist auch richtig so, weil, oder auch in der Rentenpolitik, ja, wenn ich jetzt mache, wollen sie die vierte Säule aufmachen, aber Riester System ist gescheitert, das wissen alle, und wenn die SPD davon nicht abweicht, wo ist dann die Basis? Ich finde nicht, dass das bei uns liegt.
Also wird es auf jeden Fall spannend, wird sehr, sehr schwierig werden. Wenn du jetzt den Bundestag kennst, also müsstest du ja wahrscheinlich auch dann irgendwo nach Berlin dann umziehen, dann wie wäre das? Also die Möglichkeit besteht durchaus, dass du reinkommst, dann müsste das Schauspiel ruhen oder wie wäre das dann?
Ja, also es ist so, dass man hat dann ja quasi ein Büro in Berlin vor Ort, wo man die Bundestagsarbeit macht, und sein Wahlkreisbüro, wo man halt im Wahlkreis ja weiterarbeitet. Das wechselt sich eigentlich immer so ab. Es gibt immer eine Parlamentswoche und dann eine Woche halt im Wahlkreis. Klar, mit Schauspiel wäre es dann erstmal sozusagen vorbei, aber auf der anderen Seite, ich habe ja relativ früh studiert, und selbst wenn ich dann 4 Jahre im Parlament bin, dann komme ich mit 31 wieder raus, da fangen andere erst an am Theater. Insofern würde ich nicht sagen, dass sich das erledigt hat, so, sondern da gibt es dann vielleicht für den Zeitraum eine andere Prioritätensetzung.
Wir werden es weiter verfolgen, auch hier im Radio berichten. Ich bedanke mich jedenfalls ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns in der Plattform warst.
Gerne.
Mein Name ist Michael Trost, mein Studiogast war
Michael Brandt.
Genau, ich danke dir. Tschüss, und das war's mit der Plattform dann für heute.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.